Liebe Herren und Hörer, hier ist der Kurzwellensender, die Stimme von Türkei. Im Studio in Ankara begrüßen Sie
Alev Arman
und Hüseyin Bol. Sie empfangen unsere Morgensendung über die Satelliten Türksat 3a, Türksat 4a und Galaxy 19, unsere Mittagssendung im 19-Meter-Band, auf 15.350 kHz und unsere Abendsendung im 31-Meter-Band auf 9.840 kHz. In unserer einstündigen Sendung bringen wir nach den Nachrichten die Sendereien Hände der Hoffnung, Vermächtnis der türkischen Völker und Highlights der türkischen Küche. Nachrichten.
Türkei hat erklärt, die jüngsten israelischen Angriffe auf Gaza würden zeigen, dass die israelische Netanjahu-Regierung nicht an einem Frieden mit den Palästinensern interessiert ist. In einer Erklärung des Außenministeriums hieß es, Netanjahus einziges Ziel ist es, die Palästinenser aus ihrer Heimat zu vertreiben und die Herstellung von Frieden und Stabilität in der Region zu verhindern.
Der Sprecher des iranischen Außenministeriums Ismail Bekai hat gesagt, dass der Iran nicht mit den USA verhandelt. Die Gespräche mit Oman konzentrierten sich auf die sichere Durchfahrt von Schiffen durch die Straße von Hormus. Bekai sagte auf seiner wöchentlichen Pressekonferenz in Teheran, dass die Gespräche mit Oman darauf abzielten, eine neue, vorübergehende Route zu schaffen, um die sichere Durchfahrt von Schiffen durch die Straße von Hormus zu gewährleisten. Er sagte, wir verhandeln nicht mit den USA. Die Gespräche mit Oman konzentrieren sich auf die sichere Durchfahrt von Schiffen durch die Straße von Hormus. Solange die USA-Blockade und die Angriffe andauern, wird sich an der aktuellen Situation in der Straße von Hormus nichts ändern. Er merkte an, dass Pakistan derzeit als Vermittler fungiert und Katar die Vermittlungsbemühungen unterstützt. Bekai sagte außerdem, dass China über die Zunahme von Konflikten und Sicherheit in der Region besorgt sei und daran arbeite, eine weitere Verschärfung der Lage zu verhindern. Bekai erklärte, die aggressive Haltung gegenüber dem Iran könne nur durch Gewalt und Abschreckung verhindert werden. Die USA bedrohten nicht nur die Sicherheit des Irans, sondern aller Länder der Region. Er sagte, die Nutzung US-amerikanischer Militärbasen in der Region verstärke die Instabilität. Zu den scharfen Äußerungen von US-Präsident Donald Trump gegenüber dem Iran sagte er, wir wollen Iraner bleiben. Wir haben unsere eigenen Moralvorstellungen. Ich glaube nicht, dass wir uns von den schlechten Worten anderer beeinflussen lassen. Bezüglich des Angriffs der Ukraine auf ein iranisches Schiff im Kaspischen Meer erklärte Bekai, ukrainische Beamte hätten den Vorfall als nicht vorsätzlich bezeichnet, doch Präsident Volodymyr Zelensky habe sich anders geäußert. Er sagte, wir warten ab, ob die Ukraine ihre Behauptung, der Vorfall sei nicht vorsätzlich gewesen, bestätigt. Wir werden die notwendigen Maßnahmen ergreifen, um solche Vorfälle künftig zu verhindern, so Bekai.
Israels Verteidigungsminister Yisrael Katz hatte im Falle eines Angriffs mit einem schweren Schlag gegen den Iran gedroht. In einem Interview mit dem israelischen Fernsehsender Channel 14 äußerte sich Katz zu den aktuellen Ereignissen und den Spannungen mit dem Iran. Direkt an den Iran gerichtet erklärte Katz, wenn der Iran Israel angreift, wird er einen verheerenden Schlag erleiden. Und das wissen sie ganz genau. Katz behauptete, die lokalen Medien würden militärische Erfolge ignorieren und erklärte, die Regierung werde die Öffentlichkeit weiterhin über die Ereignisse informieren. Zu diesen Erfolgen zählte Katz die Ermordung des iranischen obersten Führers Ayatollah Ali Khamenei und anderer hochrangiger iranischer Funktionäre. Der Bericht stelle außerdem fest, dass israelische Sicherheitsbeamte negativ auf die Entscheidung von US-Präsident Donald Trump reagierten, eine geplante umfassende Militäroperation gegen den Iran abzusagen. Während israelische Medien die Möglichkeit eines groß angelegten US-Angriffs auf den Iran thematisierten, wurde gleichzeitig berichtet, dass Israel seine Verteidigungsalarmstufe auf die höchste Stufe angehoben habe. Am 31. Juli hat Trump erklärt, die USA würden dem Iran einen so harten Schlag versetzen, bis er dem nicht mehr standhalten kann, und behauptete, der Prozess verlaufe für die USA ziemlich gut.
US-Präsident Donald Trump hat bekannt gegeben, dass die Verhandlungen mit dem Iran heute wieder aufgenommen würden. Er sei optimistisch, eine Einigung zu erzielen. An Bord der Air Force One auf dem Rückflug von New Jersey nach Washington beantwortete Präsident Trump die Fragen zu den aktuellen Ereignissen. Nachdem er den geplanten Angriff abgesagt hatte, kündigte Trump an, dass die Gespräche zwischen den USA und dem Iran am heutigen Montag wieder aufgenommen würden. Der US-Präsident zeigte sich zudem optimistisch, dass bald eine Einigung über die Öffnung der Straße von Hormus und die nukleare Abrüstung des Irans erzielt werden könne. Trump erklärte, dass die Gespräche mit Saudi-Arabien, den Vereinigten Arabischen Emiraten, Katar und dem Iran ihn dazu veranlasst hätten, den für dieses Wochenende geplanten Großangriff zu stoppen. Wir führen jetzt Verhandlungen mit ihnen. Sie beginnen heute Nachmittag und dann werden wir sehen, was passiert, kommentierte Trump und fügte hinzu, dass er unbedingt eine Einigung erzielen und viele Leben retten wolle. Trump zeigte sich optimistisch hinsichtlich eines Abkommens mit dem Iran und sagte, sie wollten nicht, dass wir das tun und Saudi-Arabien offensichtlich auch nicht. Sie glauben, dass eine Einigung über die Straße von Hormus und letztendlich die nukleare Abrüstung des Irans in naher Zukunft erreicht werde.
Von der Stimme Türkis hören Sie weitere Nachrichten.
Bei ukrainischen Angriffen auf russisches Gebiet sind nach Angaben der Behörden mindestens 9 Menschen ums Leben gekommen. Russische Angriffe auf die Ukraine forderten unterdessen mindestens 5 Todesopfer. Der Schlagabtausch erfolgte vor dem Hintergrund von Anzeichen dafür, dass Moskau und Kiew fast 4,5 Jahre nach Kriegsbeginn Umfang und Intensität ihrer Angriffe gegenseitig verstärken. Kiew hätte seinerseits eine Reihe von Vergeltungsangriffen auf russisches Gebiet gestartet. Ziel waren unter anderem Energieanlagen und Lagerhäuser von Einzelhandelsunternehmen. Nach ukrainischen Angaben sollen die Angriffe den Druck auf Moskau erhöhen, Verhandlungen über ein Ende der Offensive aufzunehmen.
Venezuelas inhaftierter Ex-Präsident Nicolas Maduro hat im Vorfeld eines von den USA unterstützten Treffens in der kommenden Woche zwischen Vertretern der venezolanischen Übergangsregierung und Oppositionsführern als jeden Weg zum Dialog begrüßt. Wir begrüßen jeden Weg zum Dialog, der dazu beiträgt, Frieden, Koexistenz und Versöhnung unter den Venezolanern zu festigen, hieß es in einer Nachricht, die auf dem offiziellen Telegram-Account des abgesetzten Präsidenten Nicolas Maduro veröffentlicht wurde.
Aufgrund der Hitzewelle in Belgien ist für weite Teile des Landes eine Hitzewarnung der Stufe Orange ausgerufen worden. Das Königliche Belgische Meteorologische Institut gab bekannt, dass am Montag landesweit sonniges und sehr heißes Wetter erwartet wird. Die Temperaturen sollen im Landesinneren auf bis zu 37 Grad Celsius steigen. Im Süden wird im Laufe des Tages mit Bewölkung gerechnet. An den Küsten sollen die Temperaturen aufgrund des Meereseinflusses unter 30 Grad Celsius bleiben. Für weite Teile Belgiens gilt eine Hitzewarnung der Stufe Orange, während in West- und Ostfladern eine niedrigere Hitzewarnung der Stufe Gelb gilt. Die Temperaturen sollen am Dienstag 31 Grad Celsius und am Mittwoch etwa 28 Grad Celsius erreichen. Die Hitzewarnung der Stufe Gelb bleibt landesweit mit Ausnahme der Küstenregionen bestehen. In Belgien bedeutet eine Hitzewarnung der Stufe Orange extrem hohes Hitzerisiko. In dieser Stufe müssen die Bürger Vorsichtsmaßnahmen treffen und die lokalen Behörden müssen vorbereitet sein. Diese Warnung rät davor ab, sich während der heißesten Stunden des Tages im Freien aufzuhalten, empfiehlt viel Wasser zu trinken und anstrengende körperliche Aktivitäten zu vermeiden.
Die USA haben sich nach über einem Jahrzehnt erstmals wieder auf dem japanischen Währungsmarkt engagiert und Yen gekauft. Präsident Donald Trump bezeichnete dies als Zeichen der Freundschaft. Mit diesem ungewöhnlichen Schritt wollte er den Yen unterstützen, nachdem dieser gegenüber dem US-Dollar auf ein 40-Jahres-Tief gefallen war. Die japanische Währung Yen ist schwächer geworden und Japan braucht etwas Unterstützung. Wir sind immer für Japan da, sagte Trump Reportern an Bord der Air Force One.
Meine Damen und Herren, Sie hörten die Nachrichten und jetzt geht es weiter mit Musik. Als erstes hören Sie Mustafa Ceceli mit S und im Anschluss Sıla mit Kafa.
Bu son durak beni anılarla yalnız bırak tutmam gereken bir matemim var hislerim var unutmam gereken yanar yanar durur kalbim sana ağlar. İstersen nerede çok sevdiysen uğra bir geçersen maziyi savura savura es deli rüzgarlarla kalbimi bir arada tutamam yaşayamam son nefesim onu içime ne zaman istersen aynı yerdeyim ben es kaza sevmişsen kalbimi kavura kavura es yüreği bir arada tutamam yaşayamam son nefesim ol içime. Bu son durak beni anılarla yalnız bırak tutmam gereken bir matemim var hislerim var unutmam gereken yanar yanar durur kalbim kan ağlar. İstersen nerede çok sevdiysen uğra bir geçersen maziyi sabura sabura ey deli rüzgarlarla kalbimi bir arada tutamam yaşayamam son nefesim ol içime ne zaman istersen aynı yerdeyim ben es kaza sevmişsen kalbimi kavura kavura ey rüzgarlarla yüreği bir arada tutamam yaşayamam son nefesim o içime. Aynı yerdeyim ben es kaza sevmişsen her şeyi sabura sabura es deli rüzgarlarla yüreği bir arada tutamam yaşayamam son nefesim ol içime. We'll be right back.
parası düşüdü, yere batsın faturası. Malı mülkü bağlasalar durmam. Kaşıydı gözüydü, intikamın gücüydü. Ayıp denen kışkın var ya, hasbinallah ağlasalar durmam. İnsanım insan. Açarız radyoyu, yol nereye biz oraya. İyi gelmez mi hiç deniz havasını, göz oda bulur sokarız başımızı, bir de koyarız iki kade. Kafa nereye biz oraya, kafa nereye biz oraya. Yerli yersiz sözüme de, dövmediğim dizime de. Pişmanım, pişman. Pişmanım, pişman. Hadi kal gidelim hemen şu anda. Kapat telefonunu, bulamazsın arayanda. Açarız radyoyu, yol nereye biz oraya. İyi gelmez mi hiç deniz havası, bir göz oda bulur sokarız başımızı, bir de koyarız iki kade. Kafa nereye biz oraya, kafa nereye biz oraya, kafa nereye biz oraya.
Ende der Hoffnung.
Die Stiftung der Heilung, Darüşşifas, Heilstätten und Pioniere der Wissenschaft. Jahrhunderte bevor die moderne Welt der Medizin begann, den Menschen lediglich als biologische Maschine und den Patienten als bloßen Fall zu betrachten, war der Körper auf dieser Geografie ein anvertrautes Gut und die Heilung eine Kunst der Stiftung. Wir sprechen von einer Welt, in der an den Toren der Krankenhäuser Schilder mit der Aufschrift »Es fallen keinerlei Kosten an« angebracht waren und in der das Plätschern des Wassers sowie die Melodien der Musik als Medizin verschrieben wurden. Heute betreten wir die von Barmherzigkeit geprägten Wissenschaftszentren der Stiftungskultur, die Darüşşifas. Wir werden nicht nur die Steinbauten erkunden, sondern auch die gigantischen Persönlichkeiten, die darin herangewachsen sind und die Geschichte der Weltmedizin geprägt haben, jene großen Seelen, die Heilung gestiftet haben und ihre Erfolgsgeschichten. Wenn Sie bereit sind, betreten wir das Herz der Medizin, jene heiligen Orte, an denen Körper und Geist neu geboren wurden. Darüşşifa bedeutet Haus der Heilung. Vom Reich der Seldschuken bis zum Osmanischen Reich waren diese Einrichtungen nicht nur Behandlungszentren, sondern zugleich die ersten organisierten medizinischen Fakultäten der Welt. Vom Gevhel Nisibe Sultan Darüşşifa in Kayseri bis zum Komplex Sultan Bayezid II. In Edirne ist jedes einzelne Bauwerk ein Wunder des Stiftungswesens. Das revolutionärste Merkmal dieser Institution war das Prinzip der Gleichbehandlung. Folgender Paragraph aus den Gründungsurkunden: Vakfir war die Ehre dieses Systems. Ob reich oder arm, Muslim oder nicht Muslim, Einheimischer oder Fremder. Wer auch immer Heilung sucht, soll behandelt werden und unter keinen Umständen darf ein Entgelt verlangt werden. Selbst die Medikamente sind unentgeltlich aus dem Vermögen der Stiftung bereitzustellen. Die Darüşşifas waren Heiligenstätten, an denen die Würde des Menschen angeglichen wurde und die Wissenschaft einzig und allein dafür betrieben wurde, um zu heilen. Die wahre Pracht dieser Gebäude lag jedoch in den Menschen, die darin ausgebildet wurden. Die seldschukischen und osmanischen Darüşşifas brachten im Meister-Schüler-Verhältnis die größten Ärzte der Welt hervor. Hier wurden nicht nur Arzneimittel gemischt, sondern gleichzeitig die Medizinwelt der Zukunft erbaut. Wer also ging durch die Mauern dieser Stiftung? Wer hat die Geschichte der Weltmedizin in den Räumen dieser Darüşşifas neu geschrieben? Diese Häuser der Heilung waren Heimat der größten Erfolgsgeschichten der Welt. Werfen wir einen Blick auf jene Titanen, die aus diesen Heilungsstiftungen hervorgingen und den Lauf der Weltgeschichte veränderten. Unsere erste Station ist das unbestrittene Genie der Medizinwelt Ibn Sina, kurz Avicenna. Obwohl er in Buhara ausgebildet wurde, hinterließ er den anatolischen Heilstätten die Philosophie des Darüşşifa-Systems und sein Werk El Kanun Fit-Tıp, der Kanon der Medizin. Seine Bücher wurden über Jahrhunderte hinweg als Hauptlehrbücher in den Darüşşifas gelehrt und blieben an den europäischen Universitäten 600 Jahre lang unverzichtbarer Bestandteil der Lehrstühle. Ein weiteres erschütterndes Beispiel ist Şerafettin Sabuncuoğlu, der als Vater der Chirurgie gilt. Wir sprechen von einem Genie, das im 15. Jahrhundert ganze 14 Jahre lang als Chefarzt in Darüşşifa von Amasya wirkte. Sabuncuoğlu wendete chirurgische Methoden nicht nur an, sondern dokumentierte sie zum ersten Mal in der Geschichte mit Miniaturen in seinem unsterblichen Werk Cerrahiyetül Haniye, ein chirurgisches Meisterwerk, das ein Herrschers würdig ist. Viele Werkzeuge, die heute in der modernen Chirurgie verwendet werden und sogar die ersten erfolgreichen Techniken bei Leistenbruch und Kopfoperationen entstanden in jenem Stiftungsgebäude in Amasya. Sabuncuoğlu war ein Pionier der experimentellen Medizin, ein Held, der nach wissenschaftlichen Beweisen suchte, indem er seine Medikamente zuerst an Tieren und manchmal an sich selbst testete. Ein weiterer Riese ist Akşemseddin, der Lehrer von Sultan Mehmet dem Eroberer. Er war nicht nur eine große spirituelle Persönlichkeit, sondern auch ein herausragender Arzt, der im Klima der Darüşşifas herangewachsen war. Während die westliche Welt Krankheiten noch auf böse Geister zurückführte, definierte Akşemseddin das Konzept der Mikroben in seinem Werk Maddetül Hayat, Materie des Lebens, mit folgenden Worten. Es ist ein Irrtum zu glauben, dass Krankheiten im Menschen einzeln und aus dem Nichts entstehen. Die Krankheit überträgt sich von Mensch zu Mensch durch lebendige Samen, die so klein sind, dass man sie mit dem Auge nicht sehen kann. Diese Entdeckung ist der größte Beweis dafür, dass Stiftungskrankenhäuser nicht bloß Wohltätigkeitseinrichtungen waren, sondern Zentren für Hochtechnologie und Forschung. Ein weiteres Wunder der Darüşşifa-Stiftungen war die Behandlung von Geisteskrankheiten mit Musik, Wassergeplätscher und Blütendüften. Zu einer Zeit, als man Patienten in Europa als vom Teufel besessen in Ketten legte oder verbrannte. Das Darüşşifa Sultan Beyazıt II. In Edirne markiert den Höhepunkt dieses Erfolgs. Hier bestimmten die Ärzte für jede Krankheit einen spezifischen musikalischen Modus, kurz Makam. Beispielsweise wurde Leidenden an Schlaflosigkeit die Tonart Rast verschrieben, denjenigen mit Konzentrationsschwächen die Tonart Rehavi und Menschen mit Herzrasen die Tonart Uşşak. Auf Anordnung der Stiftung wurden im Garten der Heilstätte die am besten duftende Blumen der Welt gezüchtet. Die Patienten wurden von der heilenden Kraft der Natur, des Wassers und der Kunst umarmt. Dieser Erfolg wurde im Reisebuch von Evliya Çelebi sowie in den Memoiren westlicher Reisende mit Erstaunen und Bewunderung beschrieben. Diese Stiftung sahen die Menschen nicht nur als biologisches Wesen, sondern als heiliges Ganzes mit einer Seele und legten so bereits vor Jahrhunderten das Fundament der modernen Psychiatrie. Heute bildet das Fundament unserer modernen medizinischen Fakultäten und Krankenhäuser das Gemäuer jener Darüşşifas. Von Haseki Sultan bis Atik Valide, von Kayseri Gevher Nesibe bis Sivas Şifaiye haben wir uns diese Bauwerke nicht nur als Gesundheit hinterlassen, sondern auch den Respekt vor der Würde des Menschen. Die Ärzte, die dort ihren Abschluss machten, verbanden nicht nur Wunden, sie hinterließen Werke, die die Welt erleuchteten und prägten unauslösliche Spuren in der Wissenschaftsgeschichte. Die Darüşşifa-Stiftungen führten zugleich das tiefgründigste Bildungssystem der Welt. Die hier ausgebildeten Ärzte wuchsen im Meister-Schüler-Verhältnis heran, indem sie die schwierigsten Operationen beobachteten und ihr theoretisches Wissen durch seltene Werke in den Stiftungsbibliotheken vertieften. Jeder absolvierte Arzt trat nicht nur als Fachkraft, sondern auch als ein Denkmal für Moral und Barmherzigkeit in die Gesellschaft ein. Stiftung ist Barmherzigkeit und das Darschiffer ist diese Barmherzigkeit gekrönt von der Wissenschaft. Wenn wir heute durch die Tore dieser alten Steinbauten schreiten, werden wir Zeuge eines Bündnisses der Heilung. Ein Gruß an die Ärzte der Vergangenheit und eine Inspiration für die Heiler von heute. Wir verlassen diese Heiligstation, an der die Heilung gestiftet wurde, das Herz der Medizin. Doch der Ozean des Schiffungswesens ruft uns zu neuen Entdeckungen. Auf der nächsten Etappe unserer Reise werden wir darüber sprechen, wie Wasser gestiftet wurde und wie Stein dem Leben Leben einhauchte. Bis wir uns im Klang des Wassers wieder begegnen, bleiben sie auf den Spuren der Barmherzigkeit und der Heilung. Eine Hand reicht sich hin, ein Leben verändert sich, erst dann ist die Geschichte vollbracht. Wir sehen uns nächste Woche bei Hände der Hoffnung. Auf Wiederhören.
Hände der Hoffnung.
Senin elinden ellerinde.
Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
This is the voice of Türkiye.
Hier ist die Stimme Türkiye's.
Ici TRT, Radio La Voix de Türkiye.
اینجا آنکارا، رادیو صدای ترکیه.
هنا اذاعت صوت ترکیه.
Danışır Türkiye'nin Sesi Radyosu.
Of the Radio Glass Türkiye.
Türkiye'nin Sesi Radyosu.
Qui è la radio La Voce della Turchia.
Esta es la voz de Turquía.
Слушате емисията на български език на Радио Гласът на Турция.
Юфлет Зари и Турция.
这里是 土耳其 之声广播电台.
اینجا آنکارا رادیو صدای ترکیه.
Да, Турция غرب رادیو да.
Хосуме Туркияи зайна радио гаяна.
Ketevşiye Radyo Sadburi Türkiye Sıkma.
Ovo'da Türkiye Ünü Radyosu.
Ayıç Radyo Voça Türkiye.
Говорит голос Türkiye.
Efirde Türkiye Ovası.
Gitleyer Türkiye'nin Fethi Radyosu.
Ye Sıday Türkiye.
Anlavatkın ona Türkiye Ovası Radyosu.
Edo İfonetis Türkiye.
Ovdi Radyo Glas Türkiye.
Giderebi Amuriyet Türkiye.
İni adalah Radyo Suara Türkiye.
Hii ni idhaa ya Kiswahili, Sauti ya Türkiye.
Este Radyo Voz de Türkiye.
Kochira wa Türkiye no koe radio desu.
Zboru wa glasot na Türkiye.
Efirde Türkiye Ovoz Radyo.
It Türkiye Hangya Radyo ya.
Oldu Radyo Glas Türkiye.
Türkiye Ünü Radyosu.
Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
Vermächtnis der türkischen Völker.
Heute begeben wir uns auf die Spur eines Stoffes, den der Wind durch die unendlichen Weiten der türkischen Welt trägt. Im Schimmer einer Seide, in der würdevollen Eleganz eines Samtkaftans, in der Form einer Kopfbedeckung, im Glanz eines silbernen Gürtels und in Stickereien, die an die Motive eines Teppichs erinnern, verbirgt sich eine jahrtausendealte Geschichte. Denn Kleidung ist weit mehr als nur Stoff, der den Körper bedeckt. Sie ist das Gedächtnis eines Volkes. Sie spiegelt das Klima einer Landschaft wider. Sie erzählt von Glauben, Ästhetik, gesellschaftlichem Stand, Alter, Familienstand und der Weltanschauung eines Menschen. Manchmal trägt sie die Spuren einer Wanderung in sich. Manchmal erinnert sie an einen Krieg. Manchmal erzählt sie von der Freude einer Hochzeit. Und manchmal ist sie die stille Sprache, die eine Mutter ihrer Tochter weitergibt. Betrachtet man die traditionellen Kleidungen der türkischen Welt, erkennt man trotz der gewaltigen Entfernungen eine gemeinsame kulturelle Sprache. Von den eisigen Bergen des Altai bis zu den sonnigen Ebenen Anatoliens, von den kasachischen Steppen über die Städte Usbekistans, von den Hochweiden Kirgisistans bis nach Aserbaidschan. Von den Wüsten Turkmenistans bis in die Dörfer der Gagausen. Jede Gemeinschaft hat das Klima, ihre Geschichte und die Eigenheiten ihrer Heimat in ihre Kleidung eingewoben. Hinter dieser Vielfalt verbergen sich jedoch gemeinsame Wurzeln desselben Kulturbaums. Für die Völker der Steppe, die zu Pferd reisten, jagten, kämpften und wanderten, musste Kleidung zugleich Schutz bieten und funktional sein. Leder, Filz, Wolle und Pelz waren die wichtigsten Begleiter im rauen Klima. Deshalb entstand Kleidung nicht nur aus dem Wunsch nach Schönheit, sondern auch als unverzichtbarer Teil des täglichen Lebens. Von den Göktürken über die Uiguren und Hunnen bis hin zu den Karachaniden veränderten sich Stoffe, Farben und Verzierungen im Laufe der Jahrhunderte. Doch die identitätsstiftende Bedeutung der Kleidung blieb stets erhalten. Entlang der Seidenstraße begegneten die türkischen Völker zahlreichen Kulturen und übernahmen neue Stoffe und Verarbeitungstechniken, die sie mit ihrem eigenen ästhetischen Verständnis neu interpretierten. Seide stand für Eleganz, Samt für Pracht, Wolle für Beständigkeit und Filz für die praktische Lebensweise der Steppe. Die eigentliche Magie der Kleidung lag jedoch in ihren Mustern. Sonne, Mond, Sterne, der Lebensbaum, Widerhörner, Vögel, Blumen und geometrische Ornamente erscheinen in unterschiedlichen Regionen in jeweils eigener Form. Und doch tragen sie alle Spuren derselben uralten Symbolwelt. Jedes Motiv auf einem turkmenischen Brautkleid, einem kasachischen Schapan, einem usbekischen Atlasstoff oder einer aserbaidschanischen Kopfbedeckung erzählt leise von einer Geschichte, die Vergangenheit und Gegenwart miteinander verbindet. In den traditionellen Kleidungen der türkischen Welt steht die Farbe Rot für Lebenskraft, Liebe, Fruchtbarkeit und einen neuen Anfang. Daneben spiegeln sich auch das Gelb der Steppe, das Blau des Himmels, das Braun der Erde und das Weiß des Schnees in den Gewändern wider. In der kasachischen und kirgisischen Kultur gilt der Schapan als Symbol von Respekt und gesellschaftlichem Ansehen. Der weiße Filzhut der Kirgisen, der Kalpak, erinnert an die Berge, an Reinheit und Freiheit. Die Kopfbedeckung der Frauen, das Elecek, erzählt von den wichtigsten Stationen des Lebens, von der Ehe über die Mutterschaft bis hin zur Stellung innerhalb der Gemeinschaft. In Usbekistan tragen die farbenprächtigen Atlasstoffe mit ihren fließenden Mustern die Farben Zentralasiens und seine alten Städte in sich. Die traditionelle Kleidung Turkmenistans wiederum wird mit ihren roten Gewändern, prachtvollen Kopfbedeckungen und kunstvoll gearbeitetem Silberschmuck zu einem kraftvollen Ausdruck kultureller Identität. Selbst die geometrischen Ornamente turkmenischer Teppiche leben in den Kleidern und Schmuckstücken weiter. Die traditionelle Kleidung Aserbaidschans zeichnet sich durch Eleganz, leuchtende Farben und feine Handwerkskunst aus. Bestickte Gewänder, kunstvolle Gürtel, Kopfbedeckungen und die berühmten Seidenstoffe aus Şeki spiegeln dieses reiche kulturelle Erbe wider. In Anatolien wiederum erzählen die gewebten Stoffe der Yörük, die farbenfrohen Kopftücher der Schwarzmeerregion, die prachtvollen Bindalle-Gewänder Ostanatoliens, die weiten Schalwarhosen der Ägäis und die traditionellen Trachten Zentralanatoliens von den unterschiedlichen Landschaften und Lebensweisen. Trotz aller regionalen Unterschiede verbindet sie eine gemeinsame Botschaft. Kleidung bedeckt nicht nur den Menschen, sie trägt auch die Heimat, die Gemeinschaft und das kulturelle Erbe vergangener Generationen in sich. Gürtel und Kopfbedeckungen sind in der türkischen Welt weit mehr als bloße Accessoires. Sie gehören zu den wichtigsten Zeichen von Identität und Lebensweg. Silberne Gürtel, kunstvoll verzierte Schnallen und mit Edelsteinen geschmückte Schmuckstücke stehen für Würde und gesellschaftlichen Rang. Die darauf eingearbeiteten Symbole, Sonne, Blumen oder Zeichen der Unendlichkeit bewahren die Bildsprache vergangener Jahrhunderte. Auch die Kopfbedeckungen der Frauen erzählen Geschichten. Sie machen sichtbar, ob eine Frau unverheiratet, verheiratet, Mutter, verwitwet oder bereits im hohen Alter ist. Farben, Muster, Stoffe und Formen werden so zu einem stillen Ausweis der Herkunft und der kulturellen Identität. Auch wenn traditionelle Kleidung heute im Alltag seltener getragen wird, lebt dieses kulturelle Erbe bei Hochzeiten, Festen, Volksfesten und kulturellen Veranstaltungen weiter. Junge Designer verbinden alte Muster und traditionelle Stoffe mit modernen Entwürfen und schlagen so eine Brücke zwischen Vergangenheit und Gegenwart. Denn in diesen Gewändern erkennen wir nicht nur Kleidung, wir sehen die Wege der Migration, die Arbeit unzähliger Mütter, die Erinnerung vieler Generationen und das gemeinsame kulturelle Erbe der türkischen Welt. Der Deckel einer alten Truhe öffnet sich. Ein Kleid kommt zum Vorschein, das dort seit vielen Jahren aufbewahrt wurde. Seine Farben leuchten noch immer, seine Stickereien glänzen noch immer. Und in diesem Augenblick wird uns bewusst, die Zeit hat nicht alles altern lassen. Denn manches ist stärker als jeder Stoff. Ein Motiv ist das Gedächtnis eines Volkes. Eine Farbe ist die Stimme einer Landschaft. Und ein Kleidungsstück ist eine Brücke, die Vergangenheit und Zukunft miteinander verbindet. Die traditionellen Kleidungen der türkischen Welt bilden eine große kulturelle Brücke von den Altai-Bergen bis nach Anatolien, von Sibirien bis auf den Balkan. In jeder Farbe verbirgt sich ein Leben, in jedem Motiv eine Erinnerung. Sie erzählen uns nicht nur von der Vergangenheit, sondern auch vom tiefen menschlichen Wunsch, die eigenen Wurzeln zu bewahren und an kommende Generationen weiterzugeben. Möge jedes Motiv zu einer Erinnerung werden, jede Farbe zu einer Geschichte und jedes Kleidungsstück zu einem Weg, der Vergangenheit und Zukunft miteinander verbindet. Bis die Stimmen unserer Wurzeln erneut erklingen. Auf Wiederhören.
Vermächtnis der türkischen Völker.
Meine Damen und Herren, weiter geht es mit einem Poplied, gesungen von Demet Akalın, Kulüp.
Highlights der türkischen Küche.
Liebe Hörerinnen und Hörer, herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe unserer Sendereihe Highlights der türkischen Küche. Heute dreht sich alles um türkische Süßspeisen, einen der wichtigsten und traditionsreichsten Bestandteile der türkischen Esskultur. Süßspeisen begleiten die Menschen in Türkei durch das ganze Leben, ob Geburt, Verlobung, Hochzeit, Beschneidungsfest oder religiöse Feiertage. Zu jedem besonderen Anlass gehören süße Spezialitäten einfach dazu. Selbst bei Trauerfeiern wird traditionell eine Süßspeise serviert. Süßes steht dabei für Gastfreundschaft, Dankbarkeit und das Teilen besonderer Momente. Die türkische Küche legt bei der Herstellung ihrer Desserts großen Wert auf hochwertige Zutaten und handwerkliche Sorgfalt. Viele Rezepte werden seit Jahrhunderten nahezu unverändert weitergegeben. Baklava, der König der türkischen Süßspeisen. Die wohl bekannteste türkische Süßigkeit ist Baklava. Längst ist sie weit über die Landesgrenzen hinaus bekannt und gehört heute zu dem beliebtesten orientalischen Dessert weltweit. Schon in der osmanischen Küche nahm Baklava einen besonderen Platz ein. Seine Herstellung galt als hohe Kunst und erforderte viel Erfahrung. Ein gutes Baklava besteht aus hauchdünn ausgerollten Teigblättern, die mit hochwertiger Butter bestrichen und je nach Region mit Pistazien oder Walnüssen gefüllt werden. Nach dem Backen wird das Gebäck mit einem Sirup aus Zucker oder Honig verfeinert. Entscheidend für den Geschmack sind die Qualität der Zutaten und die Kunst des Backmeisters. Besonders das Ausrollen der zahlreichen dünnen Teigschichten verlangt viel Erfahrung und Fingerspitzengefühl. Neben Baklava bietet die türkische Küche eine beeindruckende Vielfalt weiterer Desserts. Aşure, auch als Noah's Süßspeise bekannt, gehört zu den ältesten Rezepten Anatoliens. Der Legende nach wurde sie nach der Sintflut aus den letzten Vorräten der Arche zubereitet. Heute besteht sie unter anderem aus Weizen, Kichererbsen, Bohnen, Reis, Rosinen und Walnüssen und wird häufig mit Granatapfelkernen dekoriert. Lokum, im Deutschen oft als türkisch Delight bekannt, wird aus Zucker, Wasser und Stärke hergestellt. Verfeinert wird es mit Pistazien, Mandeln oder Haselnüssen sowie Aromen wie Rosenwasser, Zitrone oder Kirsche. Eine außergewöhnliche Spezialität ist Tavukköse. Obwohl der Name Hühnerbrust bedeutet, handelt es sich um ein Dessert. Fein zerkleinerte Hühnerbrust wird mit Milch, Stärke und Zucker zu einem cremigen Pudding verarbeitet und traditionell mit Zimt serviert. Als beliebtes Streetfood gelten Lokma, kleine frittierte Hefeteigbällchen, die anschließend im Zuckersirup getaucht werden. Ebenso beliebt ist Tulumba. Ein knuspriges Spritzgebäck, das nach dem Frittieren ebenfalls mit Sirup getränkt wird und häufig zusammen mit Kaimak serviert wird, einer besonders cremigen türkischen Sahnespezialität. Revane ist ein saftiger Grießkuchen, der nach dem Backen mit Sirup getränkt wird. Orangenschale, Zimt und Nelken verleihen ihm sein charakteristisches Aroma. Kadayıf besteht aus feinen Teigfäden, die mit Walnüssen oder Pistazien gefüllt, gebacken und anschließend mit Sirup übergossen werden. Weltweit bekannt ist auch das türkische Eis Maraş Dondurması. Seine besondere Konsistenz erhält es durch Salep, ein Pulver aus den Knollen bestimmter Orchideenarten. Dadurch ist das Eis außergewöhnlich elastisch und schmilzt deutlich langsamer als herkömmliches Speiseeis. Viele Straßenverkäufer machen daraus eine kleine Show. Sie beziehen das Eis in die Länge, drehen es auf langen Stäben und überraschen ihre Kunden mit humorvollen Tricks, bevor sie die Waffel schließlich überreichen. Zu den beliebtesten Nachspeisen gehören außerdem für den Sütlatsch, der im Ofen gebackene Milchreis mit karamellisierter Oberfläche. Kestane Şekeri, kandierte Esskastanien, die ursprünglich aus Bursa stammen. Kabak Tatlısı, in Sirup gegarter Kürbis, der mit Walnüssen oder Tahin serviert wird. Ayva Tatlısı, in Sirup gegarte Quitten mit Kaimak und Pistazien oder Walnüssen. Wer Baklava selbst backen möchte, benötigt hauchdünnen Yufka oder Filoteigbutter, Pistazien oder Walnüsse sowie einen Sirup aus Wasser, Zucker, Honig und etwas Zitronensaft. Die Teigblätter werden schichtweise mit Butter bestrichen, mit der Nussmischung gefüllt, in Rauten geschnitten und goldbraun gebacken. Anschließend wird das noch warme Gebäck mit dem abgekühlten Sirup übergossen und mit gehackten Pistazien dekoriert. Liebe Hörerinnen und Hörer, damit sind wir am Ende unserer heutigen Sendung angekommen. Wir hoffen, wir konnten Ihnen die Vielfalt der türkischen Süßspeisen näher bringen und vielleicht sogar Lust machen, einige davon selbst zu probieren. Vielen Dank fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal bei Highlights der türkischen Küche. Auf Wiederhören!
Highlights der türkischen Küche.
Meine Damen und Herren, somit geht die deutschsprachige Sendung von THT zu Ende. Die Sendung wurde von Alia Arman und Hüseyin Bol moderiert. Mit dem Mund, Sie wieder antreffen zu können, sagen wir auf Wiederhören.
Rádio TRT, Voz da Turquia.